Ding zu sein. Hallo.
Wir starten mit Kapitel 5. Kapitel 5 heißt Orbitale und Orbitalgraphen. Und eigentlich mal Graphen können wir schon etwas gemahlen werden. Nur warum sie so heißen. Und da wir dann gleich in der ersten Definition über Graphen sprechen, möchte ich ein bisschen malen und mal so ein bisschen gucken, weil wir ja hier am Institut keine Kombinatorik haben, keine Leute, die in der Graphentheorie per se forschen, sondern es gab zwar ab und zu mal so Spezialvorlesungen Graphentheorie, wahrscheinlich von verschiedenen Leuten, und dann mit unterschiedlichen Perspektiven, aber dann auch eher so aus Interesse oder eben weil mal genug Studis gesagt haben, wir finden das interessant, wie das dann manchmal so ist. Ich habe auch schon seit Jahren diese Idee, dass ich eigentlich mal so eine einführende Graphentheorie-Vorlesung halten möchte, weil ich das selber cool fand. Aber weil das eben hier im Standardprogramm nicht drin ist, habe ich keine Ahnung, was für Grundkenntnisse da sind. Vielleicht einige, so aus der Informatik und so, vielleicht keine. Im Prinzip geht es um Punkte und Striche oder manchmal Punkte und Pfeile. Hier sind wir über gerichtete Graphen, deswegen Punkte und Pfeile. Und die Punkte, die nenne ich auch tatsächlich Punkte. Es gibt auch so Wörter wie Knoten oder so. Und das wird bei uns die Menge Omega sein, auf der unsere Gruppe G operiert. Das ist die Menge, die Punktmenge ist unserer gerichteten Graphen. Und dann gibt es halt noch Pfeile. Und das Ganze sieht dann also so aus. Omega ist die Menge der Punkte. Und mathematisch ist ein Pfeil ein Element aus Omega Kreuz Omega. Also ein Pärchen von Elementen, sagen wir mal Alpha und Beta aus Omega, die dürfen gleich sein. Und ich schreibe Pfeile und so in Anführungsstrichen, weil dass in Wirklichkeit eben solche Tupel sind und es gibt ein erstes und ein zweites Element und dann gibt es also quasi eine Richtung, nämlich von links nach rechts, so wie wir lesen. Aber wenn wir malen, dann malen wir halt die Pfeile. Das heißt, ich hätte dann zum Beispiel hier so ein Alpha aus Omega und dann hier ein Beta. Und jetzt könnte es sein, dass das Pärchen hier draus, das ich betrachte, Alpha, Alpha ist. Und dann wäre das ein Pfeil von Alpha zu sich selbst. Sowas ist erlaubt. Dann male ich das halt so. Oder ich könnte auch sowas haben wie ein Pfeil von Beta zu Alpha. Oder in die andere Richtung. Und wenn man über ungerichtete Graphen spricht, und das werden wir später auch brauchen, dann meint man damit, dass die Kanten keine Richtung haben, sondern dass man also hier dann quasi nicht Tupel betrachtet, sondern zweielementige Teilmengen von Omega. Das ist der Unterschied. Und wir werden in beide Situationen reinlaufen. Wir werden in Situationen reinlaufen, wo die Richtung wirklich wichtig ist und wo es auch zu so einem Pfeil den Gegenpfeil nicht gibt. Aber wir sehen auch die andere Möglichkeit und wenn wir dann malen, dann können wir sagen, okay, wir malen halt Pfeile an beide Seiten oder lassen sie weg, um zu verdeutlichen, dass wir das in beide Richtungen haben. Aber immer dann, wenn wir das hinschreiben, ordentlich, dann müssen wir halt aufpassen, dass wir differenzieren. Und bei mir wird es in der mathematischen Schreibweise, also nicht bei Bildern, keine ungerichteten Kanten geben, sondern immer nur gerichtete. Und wenn dann wichtig ist, dass es beide gibt, dann wird das explizit thematisiert. Deswegen also Pfeile und nicht einfach nur Linien. Was haben wir dann noch so für Begriffe beim Thema Graphen? Also, ein Graph ist im Wesentlichen ein Paar, wo wir eine Punktmenge und in unserem Fall eine Pfeilmenge haben. Das ist dann ein gerichteter Graph, weil wir über Pfeile sprechen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu visualisieren. Und Graphen sind echt leicht in Computercode unterzubringen und mit denen kann schnell gerechnet werden, was einer der Gründe ist, warum viele gute Algorithmen in der Computeralgebra auf Graphen basieren. Und wir da auch immer mehr machen jetzt gerade, weil dann merken, dass das gut funktioniert. Was für Strukturen sind da interessant? Na, wir haben die Punkte und die Pfeile. Dann kann man sich sowas angucken wie Wege gerichtete Wege. Jetzt haben wir sowas. Und man kann sowas machen wie, man kann so Wörter wie Zusammenhang definieren, Zusammenhangskomponenten, isolierte Punkte. Ich male einfach mal weiter. In diesem Bild hier unten würden wir sagen, dass Alpha, Beta und Gamma zusammen in einer Zusammenhangskomponente liegen, weil es Pfeile gibt von irgendwo nach irgendwo. Dabei ist die Richtung der Pfeile nicht wichtig. Das könnte man schwachen Zusammenhang nennen. Es gibt auch einen starken Zusammenhang, wo man immer erwartet, dass man von überall hinkommt und quasi auch in die richtige Richtung läuft. Das könnte man jetzt noch differenzieren. Das brauchen wir nicht hier, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Deswegen thematisiere ich das nicht weiter, sondern sage einfach, dass zum Beispiel hier Alpha und Gamma in der gleichen Zusammenhangskomponente des gerichteten Graphen, meinetwegen Großgamma, liegen. Einfach weil es möglich ist, zwischen den Punkten hin und her zu laufen mit Pfeilen, auch wenn die Pfeile vielleicht in die falsche Richtung zeigen. Dann kann man aber auch sowas haben wie isolierte Punkte. Und ich sage, dass ein Punkt im Graphen isoliert ist, wenn keine Pfeile hinzeigen oder davon wegzeigen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen sowas wie Vollständigkeit. Und bei ungerichteten Graphen, wenn also Richtungen egal sind bei den Kanten, dann heißt vollständig einfach, dass es alle möglichen Kanten gibt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel zwei habe, dann ist nur eine Kante möglich und die gibt es aber auch. Bei uns mit den Pfeilen müssen wir das noch ein bisschen verstärken. Da wollen wir eben, dass es alle gerichteten Kanten gibt und dann reicht eine Richtung nicht, sondern man braucht wirklich immer beide. Das würde bei uns also jetzt heißen, dass man, um hier einen vollständigen gerichteten Graphen zu bekommen auf dieser Punktmenge, dass man da wirklich beide Pfeile braucht, um das zu haben. Und was brauche ich noch? Ich brauche bipartite Graphen. So, bisher waren die Punkte alle gleich, in dem Sinne, dass man die nicht irgendwie unterscheiden kann. Manche sind alleine, manche nicht. Zu manchen zeigt was hin, von manchen zeigt was weg. Aber ansonsten waren die nicht irgendwie zu unterscheiden. In bipartiten Graphen ist das anders, weil nämlich da niemals eine Kante, egal in welche Richtung, also bei bipartiten Graphen, deswegen bipartit, zweiteilig, hat man quasi zwei Klassen von Punkten. Und es gibt nie eine Kante von einem Punkt zu einem Punkt derselben Art. So, ich stelle mir jetzt vor, ich habe rot und grüne Punkte und innerhalb der grünen Punkte gibt es keine Kanten und innerhalb der roten auch nicht. Sondern Kanten können nur von rot zu grün laufen oder andersrum. Und auch da kann man dann wieder so ein Konzept von Vollständigkeit haben. Ich mache das jetzt mal so, leere und gefüllte Punkte. Wie sehe, das ist eigentlich langweilig, die müssen ja auch nicht gleich groß sein, ich mache es mal interessanter. So, wenn das meine Punktmenge ist, wie bastle ich daraus jetzt einen vollständigen bipartiten Graphen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich erlaube Pfeile auch nur von einer Punktklasse in die andere und nicht umgekehrt. Da kann man dann schon so ein Konzept von Vollständigkeit haben und sagen, wenn dann da alle möglichen Pfeile da sind, ist es vollständig. Oder man macht es noch stärker und sagt eben auch wieder, wenn Pfeile in beide Richtungen erlaubt sind, dann müssen die auch wirklich alle da sein. Das heißt, dann hätte man hier alle möglichen Pfeile jeweils hin und her, aber keine Pfeile zwischen Punkten der gleichen Klasse. So, glaube ich. Und es wird schnell unübersichtlich, wenn man immer alle Pfeile hinmalt. Kann sein, dass wir dann später bei Bildern uns einigen, dass wir nur so eine Linie malen, wenn die Pfeile in alle Richtungen gehen. Okay, was haben wir? Zusammenhang, Wege, Willkommen. Ach genau, man kann bei Graphen auch sowas wie Homomorphismen definieren, dass man also sagt, dass das Abbildungen sind von einem Graph in den anderen, wo Kanten respektiert werden und das kann auch wieder unterschiedlich hart oder weich machen. Bei Isomorphismen, da kenne ich die Konvention aber so, dass man darauf besteht, dass dann nicht nur die Abbildung der Punktmenge auf die Punktmenge bijektiv ist, sondern dass man bei den Kanten oder in dem Fall gerichteten Kanten ein genau dann wenn hat. Es gibt eine gerichtete Kante im Ursprungsgrafen, genau dann, wenn das Bild eben auch eine Kante im Zielgrafen ist. So, das ist stärker, als nur zu sagen, bijektiv und eine Kante hier wird auf eine Kante dort abgebildet. Was noch? Wir gucken uns später Graph-Automorphismen an und dann erzähle ich auch nochmal, worauf wir da alles so achten müssen.
Was haben wir noch?
Ich mache momentan keine Einschränkungen. Ich erlaube Pfeile von Punkten auf sich selbst. Sowas kann man verbieten, wenn man möchte. Was noch? Zusammenhang hatten wir. Vollständigkeit hatten wir. Isolierter Punkt, Bipartit. Genau. Eine Sache vielleicht noch. Und dann gucke ich einfach mal, ob das dann erstmal reicht, damit die Wörter, die ich dann alle benutze, irgendwie sinnvoll sind. Der von einer Punktmenge erzeugte Teilgraph ist vielleicht noch interessant. So, und da male ich jetzt mal ein neues Bild. Ich ergänze mal das, was da oben ist. Sagen wir mal, wir haben so einen gerichteten Graphen. Wir nehmen das, Alpha geht zu Beta, Beta geht zu Gamma und dann haben wir hier ein paar Punkte mehr. Meinetwegen noch so ein Delta und hier noch ein Epsilon und dann Omega und dann fallen wir mal hier Buchstaben mehr ein. Vielleicht haben wir sowas. Und ich brauche auch noch einen isolierten Punkt. Ich möchte einen isolierten Punkt haben. Wie heißt das nochmal? Ich glaube Xi. So? Es gibt doch verschiedene solche Kringel. Ich glaube, das ist Xi. Ach ja, es gibt ja noch Phi und O und O. Doch, mir fallen noch mehr ein. Wenn das unser Ursprungsgraph ist, dann möchte ich jetzt an einem Beispiel besprechen, was der erzeugte Teilgraph ist von einer Teilmenge der Punktmenge. Die Teilmenge der Punktmenge soll jetzt sein Omega, Beta, Gamma und Delta. So, das ist die Teilmenge der Punktmenge, die wir anschauen. Und jetzt möchte ich definieren, was der davon erzeugte Teilgraph des Ursprungsgraphen ist. Das ist definiert als der Graph, den man bekommt, wenn man diese Punktmenge betrachtet und dann alle Kanten, also in dem Fall gerichtete Kanten, reinmalt, die im Ursprungsgraph da sind. Genau die. Heißt also hier, da Alpha nicht da ist, ist das Omega leider alleine. Da Epsilon nicht da ist, ist das Delta leider auch alleine. Aber es gibt diesen Pfeil von Beta zu Gamma. Das ist der erzeugte Teilgraph. Also relativ intuitiv. Gut, und das ist dann, glaube ich, alles, was wir erstmal brauchen. Und vieles davon wird dann sich gleich sehr klar und sehr intuitiv anfühlen, aber wenn man diese Sprache gar nicht kennt, ist es vielleicht erstmal komisch. Deswegen dachte ich, wir holen mal so ein paar, oder führen mal so ein paar von diesen Wörtern ein. Und wenn ich dann schon irgendwas sage, was ich nicht erklärt habe, oder wenn ich plötzlich ein anderes Wort für etwas benutze, dann bitte gleich beschweren, denn für viele dieser Konzepte gibt es unterschiedliche Bezeichnungen oder es gibt dann so Nuancen, das eine Buch macht das so, das andere so. Oder ich benutze plötzlich ein Wort, was eine schlechte englische Übersetzung von irgendwas ist, also deutsche Übersetzung von irgendwas Englischem. Das kann alles passieren. Definition. Wir wollen ja später Graphen basteln, die auf einer Punktmenge Omega basieren, wobei Omega wieder eine Menge ist, auf der die Gruppe G als Konzentrationsgruppe wirkt. Und die Wirkung von G soll dann auch bei den Graphen eine Rolle spielen. Da wollen wir eigentlich hin. Und wir beginnen jetzt mit einem Orbital. G ist eine Konzentrationsgruppe auf Omega die ganze Zeit. Möchte ich das einmal festlegen? Nee, es gibt später noch eine Generalvoraussetzung. Okay. Eine Perlmutation auf eine Menge Omega, alles wie immer. Und ein Orbital ist dann einfach eine Bahn der Gruppe G in der induzierten Wirkung auf Omega kreuz Omega. So eine induzierte Wirkung kam jetzt in der Übungsserie schon vor in einer Aufgabe, jedenfalls wurde das von vielen so bearbeitet. Ein Orbital. Und ich meine das bezüglich der induzierten Wirkung, bei der jetzt, glaube ich, alle wissen, was ich damit meine. So, natürlich kann man gleich Beispiele Dann haben wir erst ein Orbital. Und jetzt kann ich definieren, was ein Orbitalgraph ist. Und ich sage direkt der Orbitalgraph mit sozusagen einem Erkennungsmerkmal. Dadurch wird es dann wirklich der. Und ein Orbitalgraph ist dann alles, was man auf diese Art und Weise baut. Dazu beginnen wir mit Alpha, Beta, Omega. Der Orbitalgraph. Ich schreibe das jetzt einfach mal so in Wörtern hin, denn ich glaube, dass wir aufgrund der Voraussetzungen, die wir später haben, und der Notation, die wir dann immer benutzen, keine Standardnotation für Orbitalgraphen brauchen, so wie ich das teilweise in Artikeln gemacht habe. Das hat was mit einem Forschungsthema von mir zu tun. Deswegen sehen wir hier teilweise auch Sachen, die ich mit KollegInnen zusammen bewiesen habe. Und dann haben wir halt auch Notationen dafür, aber manche davon brauchen wir nicht. Der Orbitalgraph von E auf Omega mit, so und jetzt lege ich was fest und deswegen auch der, mit Basis Alpha, Beta. Das wird also quasi mein Basispfeil, mit dem alles anfängt. Basis Alpha, Beta. Ist folgendermaßen definiert. Das ist ein Graph, ein gerichteter Graph. Ich brauche also jetzt eine Punktmenge oder auch Eckenmenge oder Knotenmenge oder so. Und eine Menge von Pfeilen, die wohl definiert ist. Beides schreibe ich jetzt einfach hin. Omega. Und es gibt eine gerichtete Kante in unseren Bildern, also einen Pfeil von, sagen wir mal, Omega 1 in Omega zu Omega 2 in Omega, wenn das Pärchen Omega 1, Omega 2 im Orbital von Alpha Beta liegt. So ist es zu verstehen. Wir machen gleich ein Beispiel dazu. Oder ganz viele am besten bereit. Denn wenn man das einzelne gemalt hat, ist total klar, was da passiert. Und zur Motivation kommt hier ein Beispiel, das so ein bisschen beleuchtet, warum wir da später immer eine Fallunterscheidung machen. Es gibt nämlich zwei sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen bei diesen Orbitalgraphen. Möglichkeit 1, Alpha und Beta sind gleich. Das heißt, ich starte mit einem Pfeil von Alpha zu sich selber. So, was passiert dann? Na, dann habe ich jetzt immer noch als Punktmenge ganz Omega, weil da so ein bisschen was sind. So. Aber wie bekomme ich jetzt überhaupt noch andere Pfeile? Na, ich bekomme ja jetzt immer nur dann einen Pfeil, wenn hier dasselbe steht und wenn das, was da steht, auch in der Alpha-Bahn liegt, unter G. Das heißt, jetzt nehme ich einfach, ich muss erst gucken, was davon liegt in der gleichen G-Bahn wie Alpha und immer dann, wenn das da drin liegt, male ich da halt auch so einen Pfeil und sonst nicht. Das wäre jetzt also der Spezialfall Alpha G. Delta liegt halt in einer anderen Bahn und deswegen habe ich dann da auch keinen Pfeil. Bei transitiven Wirkungen kriege ich dann also einfach lauter Punkte, die immer nur den Loop haben und sonst nichts. Und das ist, da gibt es auch so Wörter für, wir machen das später nicht mehr, wir sagen halt immer, Alpha, Beta sollen verschieden sein, deswegen studieren wir es nicht genau, aber das ist halt so ein Sonderfall und ganz viel an Informationen, was in der Gruppe drinsteckt, geht hier verloren einfach, weil man überhaupt keine Beziehung zwischen den Punkten hat. Ich glaube, diagonal ist ein Wort, was dafür oft benutzt wird. So, der zweite Fall, der interessantere, auf den wir uns später konzentrieren, ist der, dass Halbfernwetter unterschiedlich sind und dass man dann nämlich gucken kann, okay, wenn ich jetzt einfach alle Gruppenelemente durchlaufe und die immer gleichzeitig auf Halbfernwetter anwende, was für andere Paare von Punkten kriege ich dann noch? So, und dann hat man eben die ganzen Pfeile im Hafen. Das heißt, das ist der Standardfall, man fängt mit sowas an und dann guckt man eben. Und jetzt wird es konkreter mit den Beispielen. Ich wollte nur auf diesen Sonderfall vorher schon einmal hinweisen. Los geht's mit SYM3. So, die Zahlen sind 1, 2, 3, das ist unsere Punktmenge. Und jetzt malen wir los. Natürliche Wirkung, muss man immer dazu sagen. Und dann haben wir einfach zwei Möglichkeiten. Die langweilige Möglichkeit ist, dass ich mit, zum Beispiel mit dem Pärchen 1,1 anfange und dann kriege ich einfach so drei Loops. Das ist langweilig. Male ich deswegen auch, doch, der Vollständigkeit halber male ich das hin. So, wunderschön, nicht besonders spannend. Dann fangen wir doch jetzt mal an mit der Basis, mit dem Pfeil von 1 zu 2. Und jetzt gehen wir wirklich mal so zu Fuß hin und gucken. Wir können das mit einem erzeugenden System für G machen und dann nachschauen oder einfach alle Gruppenelemente durchgehen oder uns einfach die Bahnen angucken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da wir das jetzt üben, mache ich etwas, was irgendwie langsam ist. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich das Tupel 1, 2 mit der Transposition 1, 2 abbilde, die es ja in der Gruppe gibt? Dann werden die vertauscht und das heißt, dass wir dann den Pfeil in die andere Richtung bekommen. Aha. Wie wir später sehen werden, reicht ein Pfeil, der in beide Richtungen geht, um zu sehen, dass alle Pfeile in beide Richtungen gehen. Was kann ich noch machen? Ich kann 2 und 3 vertauschen. Dann bleibt also 1 fest und 2 geht auf 3, sodass ich dann so einen Pfeil von 1 zu 3 kriege. Und da wir auch die Transposition 1 zu 3 haben, habe ich dann auch jeden Pfeil in die andere Richtung. Und dann wende ich halt immer weiter Sachen an und sehe, ich habe auch einen Pfeil von 2 zu 3 und zurück. Ich kriege also einen vollständigen gerichteten Graphen. Und dasselbe wäre passiert, wenn ich mit einer anderen Basis begonnen hätte, die ebenfalls aus zwei verschiedenen Punkten besteht.
Und warum das so ist, da kann man jetzt ja, wenn man noch Kapazitäten hat, schon mal ein bisschen drüber nachdenken, denn das ist kein Zufall.
Möchte ich das jetzt schon aufgreifen? Ja, gleich, Moment. Ich mache erst noch ein anderes Beispiel, wo unterschiedliche Sachen passieren. Und dann komme ich danach auf dieses Thema nochmal zurück und gucke mal, ob jemand in der Zwischenzeit Lust hat, darüber zu sprechen. Zweites Beispiel. H ist die von Folgeelementen erzeugte Untergruppe von SYM 6. 1, 2, 3 und 3 Zyklus. Und dann noch die beiden Transformationen, die wir füllen. Und 4, 6. Das ist jetzt unsere wirkende Gruppe. Die Punktmenge ist 1 bis 6. Wir malen mal zwei verschiedene Graphen für verschiedene Startkanten und wir sind ja fortgeschritten, also gucken wir doch schon mal. Wenn ich zweimal eine Startkante nehme, also wir können ja die Bahnen von H mal angucken. H hat Bahnen 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und wirkt auf denen ein bisschen unterschiedlich, das sehen wir auch schon hoffentlich. Aber naheliegend ist, vielleicht, dass man Unterschiede sehen kann, je nachdem, ob man mit einer Start, also ob man eine Basis hat, wo beide Punkte aus der gleichen Bahn von H kommen oder ob die aus verschiedenen Bahnen kommen. Da könnte man denken, passieren vielleicht unterschiedliche Dinge. Denn es geht ja bei den neuen Pfeilen immer darum, was das G mit den Elementen macht. So, und wenn ich jetzt mit zwei Punkten aus Omega anfange, die in der gleichen Bahn von H liegen, dann komme ich aus der ja nicht raus. Das heißt, dann sehe ich die anderen Punkte gar nicht. Und das macht natürlich was mit dem Graphen. Wohingegen aber, wenn ich die Bahn überbrücke,
und hier sind es zwei, da kann ich beide verbinden mit einer Basiskante, dann sollte irgendwas anderes passieren, was Spannenderes. Und dieses Phänomen gucken wir uns jetzt an. Das ist Motivation dafür, dass ich einmal mit der Kante, mit dem Pfeil 1, 2 anfange und einmal mit dem Pfeil 5, 6. Noch spannender ist, wenn ich dann auch noch 2, 4 nehme. Wir malen einfach drei Graphen. Warum nicht? Langsam.
Also fangen wir an mit 1, 2, 2. 1, Pfeil 2. So, und ich male einfach die anderen Punkte mal hin, ohne zu wissen, ob das sinnvoll ist, die hinzumalen, denn der Graph wird vielleicht ganz schrecklich, aber so ist es halt, man muss ja irgendwie anfangen. So, das ist unsere Basis. Und jetzt sehen wir, der Zyklus hier läuft 1 auf 2 und 2 auf 3, also bekomme ich hier noch diesen Pfeil. Und dann wende ich das nochmal an, dann geht 2 auf 3 und 3 auf 1, dann bekomme ich noch diesen Pfeil. Und dann ist erstmal gut. Das Element macht jetzt nichts weiter. Und hier für diese anderen Zahlen, da interessiert sich das sowieso nicht. Jetzt gucken wir weiter, was sind die anderen Erzeuger? Naja, die sehen ja die Elemente, die der Basispfeil gebastelt wurde, gar nicht. Das heißt, die machen auch nichts. Ich hatte also jetzt einfach nur so drei einzelne Punkte und die anderen sind mit so einem Zügel verbunden.
Mit einem gerichteten Zügel. Und das war's.
So, ich greife schon wieder vor, aber das ist ja eine fortgeschrittene Veranstaltung. All die Informationen, die wir auf der anderen Bahn haben von H, also auf der Bahn 4, 5, 6, geht verloren. Die ist in diesem Orbitalgraphen nicht sichtbar. So, merken wir uns. Jetzt kommt, nur damit wir alle den Unterschied sehen, jetzt starten wir innerhalb der anderen Bahn. Wir starten also mit der Basis, was weiß ich, 4, 6 von hier aus. So, was passiert da? Ich male mal genauso die Leute. Und jetzt fange ich halt an mit einem Pfeil von 4 zu 6. Okay, was passiert da? Ich habe hier 4 geht auf 5 und 6 bleibt fest. Also habe ich jetzt 4 geht auf 5, das heißt, der Pfeil wandert darüber und geht dann von 5 zu 6. So was habe ich. Dann habe ich aber ja auch die Transposition 4, 6, sodass also der Pfeil von 4 nach 6 umgedreht wird. Dann habe ich also Pfeile in beide Richtungen. Und dann habe ich ja auch noch drei Zyklen, die ich aus diesen beiden basteln kann. Ich habe ja jetzt auf der Menge 4, 5, 6 eine volle induzierte SYN3. Und wir haben vorhin gesehen, was bei SYN3 passiert auf den drei Punkten in der natürlichen Wirkung. Also können wir jetzt diesen Graphen hier einfach fertig malen, indem wir alle möglichen Pfeile reinmalen. Was sehen wir also hier? Wir sehen einen vollständigen Graphen auf 4, 5, 6, einen vollständigen gerichteten Graphen. Wir sehen nichts bei 1, 2, 3. Die Info, dass da was passiert, ist wieder weg. Man könnte aber sagen, man hat ein bisschen mehr Informationen aus der Gruppe gerettet, weil man ja einen Unterschied sieht zwischen dem Graphen hier und dem Graphen hier. Hier hat man nur so ein, wobei man sich jetzt noch überlegen kann, wo die Information genau steckt. Denn dass hier die Pfeile nur in eine Richtung gehen, gibt uns ja auch eine Info. Wir wissen jetzt, dass es kein Element in dieser Gruppe gibt, das zum Beispiel 1 und 2 vertauscht. So, das vertiefen wir später alles noch und machen das allgemein. Aber Partikel kann man hier schon ganz gut beobachten. Und jetzt kommt was Übergreifendes von einem Orbit zum anderen. Machen wir doch mal 2, 4. So. Dann, ja, was passiert? Wir haben einen Pfeil von 2 zu 4 und jetzt gucken wir mal, was die Gruppenelemente damit machen. Was macht denn hier dieser erste Erzeuger? Na, der vertauscht 1, 2 und 3. Mit 4 macht er nichts. Ich kriege also jetzt einfach noch die anderen Pfeile, den von 1 zu 4 und den von 3 zu 4. Beide passiert nichts. Dann schaue ich, was macht die Transposition 4, 5. Die hält jetzt die 2 fest und wirft 4 auf 5, sodass also jetzt der Pfeil, der von 2 zu 4 geht, transportiert wird auf den Pfeil, der von 2 zu 5 geht. Und genauso haben wir noch 4, 6. Da passiert dasselbe. Das heißt, dann habe ich den Pfeil von 2 zu 6. War es das schon? Wie geht es jetzt weiter?
Kommen noch mehr Pfeile?
Ja, nee, der Flieger hat so in gewisser Weise.
Irgendwie schon, ne?
Ja, wir haben ja, also wir können hier mit 1, 2, 3 können wir ja quasi 1, 2 und 3 beliebig vertauschen. Also nicht beliebig vertauschen, aber so von der Idee her. Also irgendwie da hin und her kommen und jetzt 4, 5, also 4, 5 und 4, 6 übereinander. Also wir können jetzt beispielsweise einmal 1, 2, 3 drauf anwenden und dann haben wir irgendwie die Kante, also entweder die Kante 3, 4 oder 1, 4 und dann können wir das dann quasi wieder machen.
Genau.
In alle Richtungen.
Genau. Das, was wir gemacht haben mit dem Pfeil, der von 2 zu 4 geht, so wie wir den jetzt darüber geschoben haben und haben dann 2, 5 und 2, 6, genauso kann man jetzt mit dem existierenden Pfeil, den man von 1 zu 4 hat, daraus die Pfeile basteln, die von 1 zu 5 und von 1 zu 6 gehen und so weiter. Und ja, wir sehen hier sowas wie Quartetis. Wir haben 1, 2 und 3, wo nur Pfeile starten, da gehen keine hin. Und wir haben 4, 5 und 6, wo nur Pfeile ankommen, da gehen keine hin. Das heißt, wir haben hier eine andere und irgendwie interessantere Struktur als bei den anderen Orbitalgrafen, wo wir immer innerhalb einer Bahn fahren. Okay, dann male ich das jetzt nochmal ein. Und dann gucken wir, was für allgemeine Phänomene wir jetzt gleich schon sehen. Also wir haben jetzt schon mal gesehen, dass es irgendwie was ausmacht, wenn man mehrere Bahnen hat, wie man die Basiskante auswählt. Das transportiert unterschiedliche Informationen aus der Gruppe in den Graphen. Und wir haben jetzt zweimal das Phänomen gesehen, dass man einfach einen vollständigen gerichteten Graphen kriegt. Einmal als kompletten Orbitalgraphen und einmal als Zusammenhangskomponente. Was ist das denn, was das macht? Wie kann ich denn garantieren, dass jede mögliche Kante existiert? Weil was für eine Eigenschaft der Gruppe als Permutationsgruppe macht das?
Also wir haben ja quasi... Also es muss ja gelten, dass ich jedes Zweitupel auf jedes, also jedes Paar auf jedes Paar quasi abbilden kann. Das heißt, sobald ich mir zwei Paare vorgebe,
ja,
mit verschiedenen, also die kann von einem Punkt zu sich selbst oder quasi nicht dran, aber mit zwei verschiedenen Paaren, dann muss ich ja auch irgendwie wieder
genau. Messen
können, was das abbildet. Das ist ja eigentlich genau die Definition von zweifacher Kontinuität.
Genau. Das heißt, was wir da bei der SYM3 gesehen haben am Anfang, das war die Tatsache, dass die SYM3 zweitransitiv wirkt auf der Menge 1, 2, 3. Und hier können wir jetzt bei H auch nochmal genau hingucken. Auf der Bahn 1, 2, 3 haben wir eine transitive Wirkung. Ich meine, klar, es ist eine Bahn, aber eben keine zweifach-transitive. Auf der Bahn 4, 5, 6 dagegen haben wir eine zweifach-transitive Wirkung, wenn wir es darauf einschränken. Und das kann man an den Graphen sehen. Genau, wir halten also fest, immer dann, das ist jetzt immer noch Beispiel, aber es geht schon in eine allgemeine Richtung und wir greifen das später nochmal auf. Bei zweifach transitiven ist jeder nicht diagonale, also jeder Orbitalgraph, wo man mit einer Basis anfängt, aus zwei verschiedenen Punkten. Oder ich mach's mal besser, ist jeder Orbitalgraph allgemeine Beobachtung. Und wir haben auch schon gesehen, dass es irgendwie interessant ist, ob man zu einem Pfeil auch den Gegenpfeil hat oder eben nicht. Und in den Beispielen, die wir uns angeschaut haben, war das immer so, wenn man einmal sieht, dass ein Pfeil auch in die andere Richtung geht, dann geht er immer auch in die andere Richtung. Zeigen wir auch gleich noch. Aber auf jeden Fall ist das jetzt oft genug aufgetreten, dass wir dem irgendwie einen Namen geben. Im Englischen hat sich dafür gefunden self-paired. Und ich sage einfach ungerichtet, einfach weil man dann die Pfeile auch weglassen kann. Ich würde also jetzt sagen, so ein Orbitalgraph ist ungerichtet, genau dann, wenn zu jedem Pfeil auch der Gegenpfeil existiert. Und dann können wir das beim Malen so ein bisschen vereinfachen. Mir ist für dieses Self-Paired keine gute andere Übersetzung einfallen. Also ergänze das jetzt noch hier. Ein Portal, der heißt Ungerichtet. Genau dann, wenn zu jedem Pfeil auch der Gegenpfeil existiert. Und ich hoffe, dass dann klar ist, wenn ich das so schreibe, was ich damit meine. Pfeil ist natürlich schon wieder nicht gut. Eigentlich ist eine gerichtete Kante. Wenn zu jeder gerichteten Kante auch die Kante in die Gegenrichtung existiert. Wenn es also keine Einbahnstraßen gibt. Das macht es uns insofern leichter, als dann wieder klar ist, was Zusammenhang ist. Wenn es Einbahnstraßen gibt, dann gibt es halt diese zwei verschiedenen, diese leicht unterschiedlichen Nuancen von Zusammenhang, je nachdem, ob einem wichtig ist, dass man immer in die richtige Richtung fährt oder ob es egal ist. Und bei ungerichteten Portalen hat man das Problem nicht. Da ist Zusammenhang dann wieder total intuitiv. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine Generalvoraussetzung anzuschreiben. Zwei, mit der arbeiten wir jetzt eine ganze Weile. So, da haben wir jetzt die ganze Zeit eine endliche Menge Omega. Wir haben die symmetrische Gruppe da drauf und eine Untergruppe davon. Das ist jetzt immer H. H ist also die Gruppe, die wir zugrunde legen, wenn wir Orbitalraten basteln. Die große Gruppe, die volle symmetrische Gruppe auf Omega, die nenne ich G. Das werde ich bestimmt irgendwann bereuen. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich als Notation das mal eingeführt habe oder ob ich dann Sym in Klammern Omega geschrieben habe. Weiß das noch jemand? Für die volle symmetrische Gruppe auf Omega? Beides ergibt ja irgendwie Sinn. Ich lasse es mal so stehen. Und ich möchte jetzt immer ein Basispärchen haben, wo die beiden Punkte verschieden sind. Alpha Beta aus Omega. Sollte verschieden sein. Und dann möchte ich jetzt immer den Orbitalgraph angucken für H in der Wirkung auf Omega mit Basis Alpha Beta. Und der soll Gamma heißen. Gamma ist meine Bezeichnung für den ganzen Graphen und die Punktmenge ist Omega und die Kantenmenge kriegt gleich auch noch eine Bezeichnung und da müssen wir einfach immer noch bedenken, dass es gerichtete Kanten sind. Orbitalgraph von oder für H, da oben steht von H auf Omega. Und sei das K, K die Kanten halt, die Menge der gerichteten Kanten in Gamma. Heißt also, dass wenn ich irgendwann mal zu faul bin, zu schreiben, sei Omega 1, Omega 2 eine gerichtete Kante in Gamma, dass ich dann einfach hinschreibe, sei das ein Element von K. Das ist alles, was wir Notationen brauchen. Ich bin mal mutig und schreibe hier mal. Gucken wir, ob es passt. Hinten bitte beschweren, wenn es zu klein wird, okay? Und dann stimmen die folgenden fünf Sachen. Na, da war ich jetzt aber optimistisch. Okay. A, B, C, D, E. Das wird schon. Es
Es ist egal, mit welcher Startkante ich beginne, also was für eine Basis ich nehme, solange ich mir eine Kante aus dem Graphen schnappe, die halt da ist. Das ist Aussage A. Sobald also so eine gerichtete Kante Hermann Delta in K ist, über Pärchen von Punkten aus. Omega. Wenn ich mir so ein Pärchen schnappe, dann kann ich daran, ob das eine gerichtete Kante ist, erkennen, ob das auch den gleichen Orbital macht.
So, das ist vielleicht noch nicht so richtig überraschend.
Hier kommt das, was wir schon beobachtet haben. Da war es ungerichtet genau dann, wenn es irgendein Element in H gibt, das Alpha und Beta vertauscht. Das heißt nicht, dass die Transposition Alpha-Beta da drin liegen muss. Sind irgendwie fast dasselbe. Alpha und Beta unterscheiden sich ja jetzt nur möglicherweise dadurch, dass, so wie wir das vorhin im dritten Beispiel bei H gesehen haben, man so eine bipartite Situation hat. Und dann kann es eben sein, dass die Bahn von Alpha genau aus den Leuten besteht, wo Pfeile beginnen, und die Bahn von Beta genau aus den Leuten, wo Pfeile enden, und dass es da keine Überschneidung gibt. Entschuldigung. Deswegen sind das zwei getrennte Aussagen. Alpha-H, also die Bahn von Alpha unter H, ist genau die Menge der Startpunkte von gerichteten Kanten. So schreibe ich das jetzt mal hin. Startpunkt ist halt der erste Eintrag, da wo der Pfeil anfängt, und Endpunkt ist der zweite Eintrag, wo der Pfeil hinzeigt. Das ist also genau die Menge von Start. Und genauso haben wir im Beta-H die Menge der Endpunkte oder Zielpunkte. Das ist vielleicht noch schöner. Zielpunkte. Und dann kann man auch zählen. Und dieses Zählen, ja, wir machen das, das schreibt man einfach hin. Und das ist für uns hier auch später gar nicht mehr so interessant, aber für die algorithmische Anwendung von solchen Sachen ist das interessant. Weil es ja dann darum geht, wo solche Orbitalgraphen nützlich sind und in einem Algorithmus sinnvolle Informationen liefern. Und wenn die das schnell tun sollen, dann will man ja nur wenige bauen und das auch so effizient wie möglich. Man will also nicht für die gleiche Gruppe mehrere isomorphe Orbitalgraphen bauen, wo der eine schon gereicht hätte, weil keine zusätzliche Information in den anderen steckt. Und da ist dann manchmal sowas sinnvoll wie, ja, wann sind die eigentlich unterschiedlich und wie viele gibt es von jeder Sorte und wie viele Kanten. Deswegen hier jetzt noch was zur Anzahl von Kanten. Die Anzahl der gerichteten Kanten mit Startpunkt Alpha ist genau die Anzahl der Elemente in der Beta-Bahn unter dem Stabilisator von Alpha in H. Also, die Länge der Bahn Beta hoch H Alpha. Und jetzt habe ich eine analoge Aussage für Beta, die Anzahl der gerichteten Kanten mit Zielpunkt Beta. Das ist genau das, was man jetzt denkt. Ich quetsche es dahinter, nicht darunter. Das ist genau die Länge der Bahn von Alpha unter H Beta. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das hier oben bezieht sich auf die erste Zeile und das hier hinten auf die zweite Zeile. Dann jetzt ein bisschen was zu beweisen. Das meiste ist ganz einfach. Das sind wirklich nur so Fingerübungen, wo wir üben, mit der Definition umzugehen. Und das machen wir unter anderem deshalb, weil ich mich gut erinnern kann, dass da bei mir am Anfang die Intuition manchmal daneben war. Da hatte ich dann immer mal so Stellen, wo ich dachte, was, wieso, hier ist doch klar, dass die beiden Orbitalgraphen gleich aussehen. Nein, tun sie nicht. Und außerdem macht das Spaß. So, bei A steht schon genau an wenn. So, wenn das Tupel Gamma Delta als Basispaar den gleichen Orbitalgraphen liefert, dann ist es offensichtlich eine gerichtete Kante. Die eine Richtung ist also klar. Wir müssen nur zeigen, dass wenn man dann anfängt, dass man dann wirklich den komplett gleichen Graphen Gamma bekommt. Gleiche Punktmenge, okay, müssen wir nicht drüber reden, aber gleiche Kantenmenge ist interessant. Falls Gamma Delta ebenfalls groß Gamma erzeugt, jetzt sei umgekehrt. Davon der Delta ist die gerichtete Kante und wir wollen den davon erzeugten Orbitalrahmen angucken, wenn man das als Kante nimmt. Gut, eine Kante zu sein heißt ja, dass man mit dem Stabenpfeil Alpha Beta dahin gekommen ist, indem man ein Element von H angebracht hat. Denn so sind ja die gerichteten Kanten definiert. Das sind die Bilder von der Startkante, also von dem Startpfeil Alpha Beta, unter den ganzen Elementen aus H. Das ist einfach diese Bahn. Das heißt also, es existiert ein H aus H mit der Eigenschaft, dass gleichzeitig Alpha auf Gamma abgebildet wird und Beta auf Delta. So, das heißt also jetzt, dass wenn ich die Bahn von Alpha Beta angucke und A, dass es dann dasselbe ist, als wenn ich mir die Bahn angucke von Gamma Delta. Ich komme ja von dem einen zum anderen mit einem Element aus der Gruppe H. Und daher ist dann die Bahn von Gamma Delta unter H dasselbe wie die ursprüngliche Kantenmenge. Wir erzeugen wirklich genau den gleichen Orbitalgraphen. So, was steht bei B? Bei B geht es irgendwie um die Frage, wann das ungerichtet ist. Genau, das ist auch wieder genau dann, wenn. Und da geht es eigentlich nur um Nuancen. Gucken wir mal, sprechen wir mal kurz beide Richtungen durch. Also, wenn der Graph ungerichtet ist, dann heißt es ja, dass es zu jeder Kante auch die, zu jedem Pfeil auch den Gegenpfeil gibt. Insbesondere gibt es dann zu dem Pfeil von Alpha nach Beta den Gegenpfeil von Beta nach Alpha. Das heißt, es muss ein Element geben, was gleichzeitig Alpha auf Beta wirft und umgekehrt. Das ist die Richtung, die einfach zu sehen ist. Andersrum müssen wir jetzt aber noch irgendwie sehen, dass
aus der Tatsache, dass es an der Stelle, also sehr lokal, bei Alfred Becker, dass es da beide Pfeile gibt, daraus muss man jetzt schlussfolgern, dass es dann überall beide Pfeile gibt. So nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Wenn man in die eine Richtung fahren kann, kann man auch in die andere Richtung fahren. Gut, und ich schreibe jetzt die einfache Richtung hier hin zuerst. Sei gerne unterrichtet. In der Bahn von der umgekehrten, von dem umgekehrten Tupel Alpha Beta unter H liegen. Das schreibe ich nochmal, damit wir wirklich die ganze Argumentation sehen. Also ist Beta Alpha in der Bahn von Alpha Beta unter H. Und das heißt, es existiert ein H aus H wie gefordert. Nämlich so, dass Alpha auf und jetzt kommt die andere Richtung. Es sei umgekehrt. Oh, ich brauche mehr sprachliche Varianz. Es sei umgekehrt. Ich nenne es jetzt mal nicht H, sondern X. Als Menge dasselbe ist wie H und das sind also auch die Bahnen, die gleichen sind. Und das heißt, dass in dem Moment, wo wir, und man kann sich das ja auch anschaulich vorstellen, indem man kriegt ja den Pfeiler aus dem Pfeil, den man angefangen hat, durch Anwenden der Elemente aus H. Und wenn ich jetzt den einen Pfeil, mit dem ich angefangen habe, auch in die andere Richtung habe, dann ist ja klar, dass der sich dann durch die Elemente von H genau auf die ganzen anderen Pfeile legt, aber eben immer in der anderen Richtung. Ganz anschaulich. Bahnhinweis habe ich schon gegeben. Dass Alpha und Beta vertauscht werden, heißt nicht, dass die Transposition Alpha Beta in der Gruppe liegt. Das heißt nur, dass in der Gruppe eine Permutation liegt, wo irgendwo bei den ganzen Zyklen halt die Transposition Alpha Beta vorkommt. So, es muss schon wirklich diese Transposition rein sein. Es reicht nicht, dass Alpha und Beta zusammen in einem Zyklus sind. Aber die Transposition muss da eben nicht alleine vorkommen, sondern es könnte ein Produkt von haufenweise Zeug sein und die kommt da halt vor. In einer Zerlegung in paarweise Elemente von den Zyklen. Kommt jetzt C. Ich beweise auch wirklich nur C und D nicht, weil es dann genauso funktioniert. Das sieht man dann. So, was haben wir da stehen? Ja, die Bahn von Alpha unter H ist genau die Menge der Startpunkte. Okay. Zunächst mal sehen wir ja, dass in Alpha eine Kante startet. Da haben wir angefangen. Und jetzt schnappe ich mir einfach mal irgendeine. Sei also mein Gamma aus Omega so, dass in Gamma eine gerichtete Kante startet. Sei es ein Startpunkt. Das Starten in einer gerichteten Kante zu sein, heißt ja, dass es jetzt so ein Tupel gibt, Gamma irgendwas aus dieser gerichteten Kantenmenge K. Also nehmen wir das hier, Seite Delta aus Omega, dass das Tupel Gamma Delta in dieser Menge K der gerichteten Kanten liegt. Dann sagt die
Definition dieser Länge K, dass es ein Elementar in der Gruppe H gibt, so dass die Startkante Alpha Beta auf Gamma Delta abgebildet wird. Dass alle Bilder von Alpha und irgendwas in H selber wieder Startpunkte sind, das liegt an der Definition vom Euklid ab. Die andere Richtung. Das ist klar. Also die andere Inklusion sozusagen. Wir haben jetzt eine Mengeninklusion gezeigt. Ich habe jetzt gezeigt, die Menge dieser Startpunkte ist enthalten in der Bahn von Alpha unter H. Und ich behaupte jetzt, dass die andere Inklusion klar ist wegen der Definition von Orbitalgraphen. Und wenn das hier auf Zustimmung stößt, dass das so klar ist, dann sage ich ganz mutig, dann ist D auch klar, weil man das einfach genauso macht. So, genauso. Und dann kommt noch E. Da zählen wir. So, da machen wir es so. Wir schreiben diese Anzahl einmal hin. Das mache ich auch wieder nur einmal, nämlich für Alpha und dann ist es mit dem Zielpunkt Beta genauso. Die Anzahl der gerichteten Kanten. Mal gucken, wie oft ich das noch schreiben muss, bevor ich denke, ich brauche dafür eine Station. Mit Startpunkt Alpha. So, schreiben wir es mal hin. Das ist jetzt die Menge aller Tupel, wobei vorne Alpha steht und hinten irgendwas. Also Alpha Omega aus Omega plus Omega. Und die einzige Einschränkung ist, dass das eine gerichtete Kante ist. Das heißt, das muss jetzt irgendwie noch in K liegen, in Groß K. So, und das ist erstmal ganz, ganz blöd, irgendwie ganz naiv. So sehen die halt aus. Okay, dann erinnern wir uns, was es heißt, im K zu liegen. Das ist also die Menge aller Tupel Alpha Omega. Ich kürze es ab, wir wissen, wo die herkommen. Wobei Alpha Omega aus K kommt, das ist ja die Bahn von der Basiskante Alpha Beta unter H. Das heißt also, Alpha Omega kommt aus Alpha Beta unter H. Ja, und wie kann man jetzt daher kommen? Man kommt daher genau dann, wenn also ein Element aus H transportiert Alpha Beta dahin, genau dann, wenn Alpha festgelassen wird und Beta halt irgendwo hingeht. Das heißt, es muss gleichzeitig Beta auf Omega gehen und Alpha muss festgelassen werden. Und die Anzahl der Möglichkeiten ist einfach, wie viele Bilder es gibt von Beta unter Alpha. Also die Länge der Bahn. Das steht schon da. Und genauso für die andere Aussage. Das ist wirklich nur einmal konzentrieren und überlegen, was da steht, und dann ist es schon klar, finde ich jedenfalls. Ein bisschen machen wir noch, oder? Ja, hast du erst 10. Ja, komm, noch ein bisschen. Guck mal, ob ich was Cooles sehe, wo man das aufhören kann. Also als nächstes schauen wir uns an, dass H in, also wir haben jetzt ja so eine natürliche Wirkung von H auf diesen ganzen Zeug. Die Kanten kommen von H her und wenn man ein Element von H anwendet, dann werden da so offensichtlich irgendwie Pfeile bewegt und Punkte. Und wie wir sehen werden, bewirkt H damit Graphautomorphismen von so einem Orbitalgraphen. Da müssen wir also gleich nochmal kurz klären, was ein Graphautomorphismus ist. Dann gucken wir uns gleich noch Zusammenhangskomponenten an und na, das nächste Highlight ist eigentlich so ein Satz, der wird immer mit Hickman verbunden, dass man nämlich an den Orbitalgraphen erkennen kann, ob die Gruppe primitiv wirkt. Wir haben ja vorhin gesehen, wenn die Gruppe 2 einfach transitiv ist, das ist irgendwie krass, dann sind die orbitalen Graphen halt einfach so vollständige gerichtete Graphen. Transitivität sagt auch was, aber dazwischen haben wir halt noch Primitivität und das wird so das erste richtig coole Resultat sein, zu sehen, was Primitivität mit den orbitalen Graphen zu tun hat.
Das ist aber, denke ich, was für, nein, nicht für nächste, sondern für übernächste Woche.
Ich wische erstmal. Das ist vielleicht genau das Richtige, um zu sagen, so, wir machen noch ein bisschen Kleinkram und dann können wir uns freuen, dass wir in 2 Wochen dann mal gleich so einen richtig schönen Satz beweisen.
Gut, ich schreibe das nächste Lemma erstmal an und dann besprechen wir kurz, was Graph-Automorphismen sind.
Und zwar, wenn man sich die natürliche Wirkung anguckt, die daher kommt, dass H ja auf der Menge Omega der Punkte wirkt. So, klären wir doch erstmal, was das heißt. Haben, dann ist ein Automorphismus ja immer einfach eine Bijektion von der Menge, die der algebraischen Struktur zugrunde liegt, auf sich selbst, also eine Permutation, die irgendwie noch die algebraische Struktur respektiert. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Körperautomorphismus, da würden wir erwarten, dass dann die Menge, die den Körper hergibt, dass die permutiert wird und dass aber gleichzeitig die Körperstruktur respektiert wird, das heißt, wir brauchen eine Verträglichkeit mit der körperlichen Multiplikation. Um ein Beispiel zu nehmen. So, was da jetzt ein sinnvolles Analogon bei einem Graphen? Wir haben die Punktmenge und wir haben eine Menge gerichteter Kanten. Und dann können wir doch erwarten, dass die Punktmenge natürlich permutiert wird. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Lektion. Und dann brauchen wir halt noch so ein, naja, du bist nach dem Abbilden eine Kante genau dann, wenn du vorher eine Kante warst. Und auch mit der gleichen Richtung. Die sollte auch gerne respektiert werden. Wir reden jetzt ja über gerichtete Graphen, die Richtung der Pfeile ist wichtig. Das sollte erhalten werden. Das heißt, die Kantenmenge muss auch stabilisiert und permutiert werden. Dann haben wir es, oder? Das ist eine sinnvolle Definition für einen Graph-Automorphismus. Und wie wirkt H überhaupt auf den Graphen? Naja, H wirkt auf der Punktmenge, das ist klar, daher kommt das ja alles. Und wenn ich eine gerichtete Kante habe, dann ist auch klar, auf die wird von H abgebildet, indem eben die beteiligten Punkte abgebildet werden. Und dann guckt man, was passiert. Das ist auch der Grund, warum das hier so natürlich ist. Warum also wieder eigentlich nicht wirklich was zu beweisen ist an dieser Stelle. Das ist jetzt der Beweis von Lemma 5.4. Zunächst mal wirkt H treu auf der Punktmenge von Omega. Es wirkt wirklich darauf als Permutationsgruppe. Da ist dann vielleicht auch mal wichtig, dass wir am Anfang mit der symmetrischen Gruppe auf Omega angefangen haben und dass wir nicht einfach nur gesagt haben, G ist eine Gruppe, die irgendwie auf Omega wirkt. Das würde man jetzt hier merken, solche Unterschiede. Mal so eine Wirkung auf der Punktmenge des Graphen. Und jetzt ist noch zu zeigen, ja, objektiv, bla bla bla, bleibt zu zeigen, wenn ich mir jetzt einen Tupel nehme, aus Omega Kreuz Omega, dann ist das eine gerichtete Kante in Graphen Gamma, genau dann, wenn das Bild rein ist. Dann wäre also so ein Graphen Omega 1, Omega 2, aus Omega Kreuz Omega, wenn, also für alle K aus H, ist das in Omega Kreuz Omega, ist das, wenn von H genau dann, wenn das Bild Omega 1 und Omega 2 unter H. Für alle aus H ist ein Tupel aus Omega Kreuz Omega ein Element der Menge der gerichteten Kanten, genau dann, wenn das Bild eine gerichtete Kante ist. Okay, ja, das ist ein Satz. Also.
Mhm. Dann legen wir los.
Ich nehme mal so ein H aus H her, das mache ich vorne. Das ist ein H aus H. Und jetzt beginnen wir mit einer Kante. In einer eine Kante zu sein, heißt ja, dass man in der Bahn von der Basis Alpha Beta unterhalt. Und das heißt also, dass wenn ich jetzt nochmal H drauf werfe, wenn ich also Omega 1 und Omega 2 jeweils mit H abbilde, dass ich dann natürlich wieder in der gleichen Bahn habe. Denn das ist ja schon die ganze Bahn unter H. Also schreiben wir lieber auch diese Kleinigkeiten hin. Und nein, ich möchte das jetzt sprachlich anders machen. Für die andere Richtung sei jetzt Omega 1, Omega 2 hoch H, was das gleiche ist wie das Tupel Omega 1 hoch H, Omega 2 hoch H in K. Oder ich kann es auch umgekehrt sehen, ich muss von Alpha Beta irgendwie dahin gekommen sein. Und jetzt nehme ich mal so ein G aus H her, dass das zeigt, wie das geht. Ich sage also G aus H so, das muss ich kurz gucken. Alpha Beta hoch G, das gleiche ist wie Omega 1 H, Omega 2 H. Sowas muss es ja geben. Na, und dann gucke ich mir an, was die Wirkung macht. Jetzt habe ich also Alpha hoch G ist Omega 1 hoch H und Beta hoch G ist Omega 2 hoch H. Das wird die Reihenfolge wichtig. Und dann kann ich sagen, dass das forme ich jetzt um im Kopf und schreibe es direkt hin. Also wie war das? Alpha hoch G ist jetzt Omega 1 hoch H. Ich kann also Omega 1 schreiben als Alpha hoch G abgebildet mit dem Inversen von H. Richtig? Das Omega 1 hoch H ist Alpha hoch G, also nehme ich jetzt Alpha hoch G und wende darauf H hoch minus 1 an, dann bekomme ich Omega 1. Naja, das liegt in, ja, gleich. Und Omega 2 genauso. Das ist Beta hoch G, H minus 1. H H kam aus H, G auch, also liegt das in H und es ist das gleiche Element, also ist Omega 1, das ist Kugel, Omega 1, Omega 2, offensichtlich in dieser Bahn. Und H ist also eine Kante. Eine Gericht. So, gleiches Argument, nur irgendwie nochmal rückwärts überlegt. Und damit sehen wir dann, und das wirft dann auch sofort interessante Fragen auf. Wir fangen also mit einer Untergruppe von der vollsymmetrischen Gruppe auf Omega an. Die vollsymmetrische Gruppe auf Omega, solange, also wenn es irgendwie groß genug interessant genug ist, liefert keine interessanten Orbitalgraphen. Die sind alle vollständige gerichtete Graphen. So. Und wenn ich jetzt Untergruppen hernehme, echte Untergruppen, dann kann ich mir halt die Frage stellen, ja gut, kommen da immer noch vollständige gerichtete Graphen raus oder Graphen mit mehreren Zusammenhangskomponenten oder irgendwelchen anderen interessanten Dingen. Was von der Struktur der Gruppe, mit der ich angefangen habe, kann ich vielleicht im Graphen wiedererkennen? Und jetzt sehen wir, naja, immerhin bewirkt diese Gruppe H jetzt Graphautomorphismen und dann kann ich umgekehrt ja fragen, ja, wenn ich jetzt mit den Graphen anfange und so tue, als ob ich H nicht kenne, dann könnte ich also die Automorphismengruppe dieses Graphen ausrechnen. Und dann mal gucken, ja, was ist denn das? Und dann vergleichen, wie nah ist es an H dran oder wie weit weg ist das? Das ist so eine Möglichkeit, was man da für Fragen stellen kann.
Ein Lemma beweisen wir jetzt noch. Und zwar Lemma 5.5, da geht es um Zusammenhangskomponenten.
Wir haben ja gesehen in den Beispielen, dass da sehr verschiedene Sachen passieren können. Manchmal ist alles irgendwie verbunden. Manchmal sind ganz viele Punkte dann irgendwie alleine und sehen die Gruppe gar nicht.
Du hast gerade gesagt, dass die symmetrischen Gruppen immer vollständige gerichtete Graphen bilden. Warum sind die nicht ungerichtet?
Na, es sind vollständige gerichtete Graphen im Sinne von alle gerichteten, also alle möglichen Pfeile existieren.
Ja.
Und nach unserer Definition würden wir die dann ungerichtet nennen. Okay. Das sind dann auch vollständige ungerichtete Graphen. Aber ich wollte halt anfangen mit alle möglichen Pfeile sind da und dann kann ich richtig nochmal gerichtet dazu. Okay. Total berechtigte Einwand. So, gleiche Voraussetzungen. Und wir gucken uns eine Zusammenhangskomponente an, und zwar die, in der die Kante Alpha Beta drin liegt. Wir haben da ja so einen Pfeil von Alpha nach Beta, das heißt, dass Alpha und Beta schon mal irgendwie verbunden sind. Und die liegen jetzt in einer Zusammenhangskomponente der Größe mindestens 2. Mit der Größe meine ich die Anzahl der Punkte. Wie wir gesehen haben, gibt es ja auch isolierte Punkte. Das wären dann Zusammenhangskomponenten der Größe 1. Und jetzt interessieren uns aber die größeren. Das sei Delta, die Zusammenhangskomponente. Von der, die die Kante Alpha Beta enthält. Ich könnte auch sagen, die Punkte Alpha und Beta enthält, das ist egal. Und dann können wir jetzt zeigen, dass dann jede Zusammenhangskomponente der Größe mindestens 2 als Graph isomorph zu diesem Delta ist. Wenn man also die Zusammenhangskomponente verstanden hat, in der Alpha und Beta liegen, dann hat man alle großen Zusammenhangskomponenten verstanden. Und ich schreibe als Größe mindestens 2 und meine damit die Anzahl der beteiligten Punkte. Habe ich gerade schon gesagt. Als Graph, als gerichteter Graph, soll ich sagen, als gerichteter Graph, isomorph zu Delta. Und da das ist das Letzte, was wir heute machen, würde ich sagen, passt das hier unten bequem hin, dann wische ich gleich eine Pause. Genau, mein Tee ist auch alle, ich muss mir bald aufhören.
Gut, dann nehmen wir uns doch mal, ich brauche einen Buchstaben. Omega ist weg, Lambda ist weg, Delta ist weg. Ich nehme mal ein großes Gamma und male das so, dass man sehen kann, dass es kein Delta ist, sonst wird es beschweren.
sein. Nee, ist das ein Lama? Ich glaube, das ist ein Lama. Ja, ist das ein großes Lama? Ich glaube, das ist ein großes Lama. Sei groß, Lama. Eine Zusammenhangskomponente von Gamma. Gott. Jetzt geht's los, dass ich die Buchstaben nicht mehr auseinanderhalten kann. Sei groß, Lambda, eine Zusammenhangskomponente von Gamma. Okay, bisher ist das noch richtig. Der Größe mindestens 2. Holla. Mit großen griechischen Buchstaben ist es viel schwieriger als mit kleinen, weil ich die nicht so oft benutze. Der Größe mindestens 2. Na, wenn da mindestens 2 Punkte drin sind und das eine Zusammenhangskomponente ist, dann muss es darin ja eine gerichtete Kante geben. Also können wir uns jetzt 2 Punkte schnappen mit einer gerichteten Kante da drin. Sein Gamma, Delta, Ausordnung so, dass Gamma, Delta eine gerichtete Kante in groß Lambda ist. So, dann ist das eine gerichtete Kante. Liegt also in der Bahn der Basiskante unter H. Wir finden jetzt also so ein Element H aus H derart, dass Alpha Beta von H auf diese Kante Gamma Delta abgebildet wird. Ja, was macht jetzt dieses H? H ist ja ein Element der Gruppe groß H, von der wir uns gerade klar gemacht haben, dass die Graphenautomorphismen vom Orbitalgraphen induzieren. Was macht denn so ein Graphenautomorphismus? Na, der bildet isolierte Punkte, der bildet Punkte ab. Zusammenhangskomponenten, die größer sind, auf Zusammenhangskomponenten, die größer sind, der gleichen Größe, weil es ja eine Projektion ist. Und das heißt also, wenn die Kante Alpha Beta von H auf die Kante Gamma Delta abgebildet wird, dann muss die Zusammenhangskomponente, die diese Kante enthält, auf die Zusammenhangskomponente abgebildet werden, die Gamma Delta enthält. Dann müssen wir dann mal 5,4. Klammer 5,4 bewirkt H, das kleine H, ein Graphautomorphismus von Orbitalgraphen groß Gamma, bildet also jetzt die Zusammenhangskomponente von Alpha Beta, sprich Delta, Groß Delta, auf die Komponente, die Gamma Delta enthält, also Groß Lambda, ab. Naja, Automorphismus heißt ja Bijektion und die ganze Struktur wird erhalten. Jetzt wird also, wenn wir das einschränken auf Delta, eine Bijektion bewirkt von Delta auf, von Groß Delta auf Groß Lambda, wo immer noch die Graphenstruktur respektiert wird, sodass es also ein Graphenisomorphismus ist. Fertig. H eingeschränkt auf Delta bewirkt dann ein H. Und wenn ich sage Graph, meine ich immer gerichteter Graph, also ein Isomorphismus gerichteter Graphen oder ein Automorphismus gerichteter Graphen von Delta auf Lambda. Und die Behauptung war, die sind als Graphen isomorph, als gerichtete Graphen und das ist gleichbedeutend damit, dass es einen Graphen-Isomorphismus gibt von einer zur anderen Besonderheit. Das kommt einfach von H her, von der induzierten Wirkung. So, wir werden dann in 2 Wochen sehen, was das Ganze, was hier passiert, mit einer Übungsaufgabe zu tun hat, in der aktuellen Serie, die wir heute besprechen. Und dann geht's los. Und dann gucken wir, was passiert, wenn die Gruppe primitiv wird. Da können wir uns jetzt schon freuen. Das machen wir in 2 Wochen. Deswegen ist hier ein guter Moment, um zu unterbrechen. Ich gucke mal, ob es noch Fragen gibt. Klar kommt in den Übungsaufgaben vor, dass man Graphen malen soll. sämtliche Sachen überlegen soll. Erstmal okay, erstmal sehe ich keine Fragen. Gut, das war ja auch alles eher zum Warmwerden. Aber auch mal schön, nachdem wir zwischendurch ja schon deutlich anstrengenderes Zeug gemacht haben. Und in 2 Wochen greifen wir das wieder auf. In 2 Wochen deshalb, weil, wie ich schon angekündigt habe, nächste Woche die Vorlesung einfach ausfällt und die Übung. Das können wir uns problemlos leisten, weil wir schon so weit fortgeschritten sind. Dann machen wir jetzt Pause.